So, wunderschönen guten Nachmittag. Jetzt sind alle überrascht, weil ausnahmsweise ich mal als Erster sprechen darf. Ist sozusagen der Bonus, den ich von Tobi und Sören bekommen habe, weil ich die letzten Male ja bei dem einen oder anderen Spiel ausgelassen worden bin. Um es mal so auszudrücken, aber ich freue mich heute auch die beiden Jungs, einmal Sören im Norden
Hallo zusammen.
und einmal Tobi im noch viel höheren Norden begrüßen zu dürfen.
Ja, schöne Grüße, Fabi, aus Rovaniemi in Finnland. Grüße euch.
Du machst sozusagen die Exkursion, um mir meinen Familienurlaub im Dezember einfacher zu machen, glaube ich.
Genau, ich werde hier schon mal ein paar Hotspots ja, mal unter die Lupe nehmen und dir dann die ein oder andere Bewertung mit auf den Weg nach Hause geben. Und dann kannst du dich dann mit deiner Familie hier in aller Seelenruhe dann im November, Dezember ist es dann, glaube ich, hier drauf vorbereiten.
Und bevor jetzt alle Zuhörer Angst bekommen, dass wir einen neuen Rhythmus entwickelt haben, müssen wir zwei Sachen sagen. Zum einen wollten wir die grenzenlose Euphorie von Sören ein bisschen ausbremsen am Montag. Ich hatte richtig Angst nach dem Wochenende. Und die zweite Sache war, dass es einfach dem geschuldet war, dass die Champions League jetzt das zweite Mal in Folge so viel Brisanz und vor allem natürlich ein deutsches Top-Duell mit sich brachte. Deswegen haben wir uns kurzerhand entschlossen, das zweite Mal hintereinander an einem Donnerstag aufzunehmen, um dann nächste Woche wieder in den gewohnten Rhythmus zurückzugehen. Richtig?
So sieht's aus. Ich fand es soweit aber ganz gut jetzt mit dem Rhythmus. Also wir werden bestimmt, denke ich mal, so Viertelfinale, Halbfinale hören, auch nochmal auf den einen oder anderen Donnerstag vielleicht springen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja nach wie vor viele Mannschaften international dabei. Also ich glaube, der Blick lohnt sich dann auf jeden Fall.
Genau. Und Fabi, wir haben allen Grund zur Freude als Deutsche, denn zwei deutsche Mannschaften haben es tatsächlich geschafft und haben sich fürs Viertelfinale qualifiziert.
Absolut. Dann müssen wir vielleicht noch dazu sagen, weil wir es gerade erwähnt haben, dass hoffentlich die dritte Mannschaft heute Abend noch dazu kommt. Die Vorzeichen stehen ja, denke ich, recht gut. Und ich würde sagen, unser Podcast hat auch, zumindest was Dortmund angeht, die richtige Nase ein Stück weit, oder? Sagt man so, bewiesen. Tobi hat
Ja.
gestern sogar noch ein paar Euro gewonnen, die er später wieder verloren hat. Aber ich glaube, wir können zufrieden sein und letztendlich das Mindestziel der Bundesliga sollte damit erreicht sein. Viertelfinale.
So sieht's aus, richtig. Und zwar würde ich sagen, Fabi, fangen wir an mit den Bayern, die ja mit einem sehr souveränen Vorsprung von 13-0 aus dem Hinspiel nach Leverkusen anreisten. Viele Leverkusener Fans, wir haben ja den einen oder anderen bei uns im Bekanntenkreis, die waren trotz der Niederlage immer noch sehr euphorisch, sprachen davon frühes Tor, das Stadion wäre sofort da. Ja, die Hoffnung musste man den Leverkusen dann ein bisschen nehmen, denn eigentlich dominierten da auch die Bayern von Beginn an.
Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Meinungen. Zumindest habe ich so wahrgenommen, zumindest dann auf Social Media. Meines Erachtens war es wirklich im Gesamten zusammengefasst ein sehr gutes Fußballspiel. Und ich glaube, da brauchst du dich als Bundesliga auch nicht verstecken, weil es war Tempo im Spiel. Es war ja in einer gewissen Hinsicht wirklich umkämpft, vor allem im Mittelfeld. Ich glaube, die Leverkusen haben ihren Teil dazu beigetragen, durch viele kleine Nicklichkeiten auch so ein Stück weit den Funken auf die Fans überspringen zu lassen. Jeder Ballgewinn, jedes Tackling, jedes kleine Foul wurde euphorisch gefeiert. Von daher glaube ich schon, dass es ein sehr, sehr gutes Fußballspiel war. Meines Erachtens hatten die Bayern vor allem in der ersten Halbzeit aber die klareren Chancen und waren für mich auch ein bisschen klarer im Spiel nach vorne, vor allem dann auch im 16er, während die Leverkusener dann eigentlich erst im Laufe der zweiten Halbzeit meines Erachtens eher Halbchancen kreieren konnten. In der einen oder anderen Situation, klar, hätte mehr draus passieren können, aber ich glaube, so ein Stück weit das 1:0 von Harry Kane war der, ja, ein Stück weit
Genickbruch, ne?
Genickbruch, was aber ein Stück weit auch einfach konsequent war, weil sich die Bayern bis dahin natürlich auch erarbeitet haben, die Führung. Das 2:0 war dann ein Stück weit ja sozusagen wiederum die Konsequenz des gesamten Spielverlaufs. Und ich muss sagen, den Leverkusenern auch wirklich ein großes Lob aussprechen, weil selbst nach dem 2-0 hatte man nicht das Gefühl, dass die Mannschaft auseinanderfällt, sondern hat nach wie vor auch bis zur letzten Sekunde nach vorne versucht, irgendwas auszurichten. Auf der anderen Seite muss ich auch als Bayern-Fan sagen, glaube ich, war es eine verdammt starke und erwachsene Vorstellung der Bayern. Defensiv diesmal im Rückspiel auch komplett fehlerfrei. Spiel nach vorne, wirklich auch sehr verbessert in der Art und Weise, wenn man es vergleicht mit dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Leverkusen. Und damit hat man sich ein Stück weit wieder zurück auf die Landkarte in Europa gebracht und hat jetzt auch einen sehr, sehr starken Gegner aus Mailand vor der Brust.
Ja, hast du recht. So, und Xavi Alonso passt ja ein bisschen taktisch die Aufstellung an zum Hinspiel, musste ja personell bedingt auch die Verletzung von Florian Wirtz kompensieren, hat zumindest taktisch einiges noch versucht, aber hat dann am Ende nicht gereicht. War bemüht, die Leverkusener Mannschaft, aber ja, der war nicht zu holen an den Tagen gegen die Bayern.
Ja, man muss einfach sagen, dass die Bayern in den beiden Spielen klar bessere Mannschaft waren, dass sie vor allen Dingen auch defensiv unglaublich gut gestanden haben. Und dann hat eben eine Leverkusener Mannschaft enorme Probleme. Und es gab vielleicht in diesem Spiel jetzt im Rückspiel 1-2-10, wo Leverkusen gefährlich vor das Tor gekommen ist, weil ich an die eine Flanke auf Patrick Schick denke. Ich glaube, da hätten vielleicht ein paar mehr Flanken reinsegeln müssen, um vielleicht noch mehr Gefahr ausstrahlen zu können. Aber ich glaube, das muss man wirklich sagen zu den beiden Duellen. Die Bayern waren besser in beiden Spielen und die Leverkusener sind vielleicht eben noch nicht so weit, um dann eben auch in der Champions League einen Lauf zu starten und bis ins Viertelfinale, wenn nicht sogar weiterzukommen.
Und für Vincent Kompany waren es natürlich auf jeden Fall zwei Statement-Siege. Ne? Jetzt insgesamt drei Spiele die Leverkusener Mannschaft ohne Tor gegen die Bayern. Ich habe die Defensive angesprochen, grundsolide. Und ich glaube, das größte Problem der Leverkusener Mannschaft war einfach, dass sie die Bayern einfach jetzt erwischt haben, wo quasi alle Bayern-Spieler quasi am Top-Niveau kratzen schon. Ne? Zur richtigen Zeit Top-Niveau erreicht.
Ich glaube gar nicht, dass die bereits auf Top-Niveau sind, alle Mann. Ich glaube einfach, dass es nach dem Februar, wo es wirklich darum ging, Ergebnisse zu erzielen, da hat die Mannschaft auch ziemlich viel einstecken müssen. Was in der Öffentlichkeit aber leider öfter vergessen wurde, war, dass es trotz alledem ein ziemlich erfolgreicher Februar war, in dem man unter anderem auch die Meisterschaft sehr wahrscheinlich gemacht hat. Man hat ja ein Stück weit Glasgow in den Playoffs besiegt. Und ich sag's gerne immer wieder, es interessiert jetzt nach den Siegen gegen Leverkusen keinen mehr, wie du gegen Glasgow weitergekommen bist. Und es wird auch keinen interessieren, wie du gegen Leverkusen, wie überzeugend du gespielt hast, wenn du rausfliegst. Trotzdem macht die Mannschaft jetzt den Eindruck, dass sie langsam wieder anfängt, wirklich attraktiven Fußball zu spielen. Sehr konzentriert agiert, wenn es wirklich um etwas geht. Und was noch viel schöner ist, es zeichnet sich ein Stück weit auch der große Vorteil ab, was in der Breite des Kaders auch noch vorhanden ist. Wenn man sieht, wer dann auch gegen Leverkusen eingewechselt worden ist. Ich meine, man kann jetzt drüber streiten. Ich könnte jetzt von dem einen oder anderen sprechen. Man könnte es auch negativ auslegen, wenn man über Sané sprechen würde. Weil ich glaube, es war schon ein deutlicher Fingerzeig, wenn es um die Zukunft geht, dass du in so einem Spiel gar nicht mehr ein Stück weit die erste Wahl bist oder nicht mal mehr zum Einsatz kommst. Trotzdem ist es, glaube ich, ein Kader, der zumindest die Qualität hat, relativ weit zu kommen. Klar, am Ende in der Champions League entscheidet die Tagesform. Und jetzt hast du natürlich auch drei Bundesligaspiele vor der Brust mit Union, St. Pauli und Augsburg. Wenn du da 9 Punkte holst, dann kannst du, glaube ich, langsam den Marienplatz reservieren.
Ja, das stimmt. Gut. Dann würde ich sagen, du hast es Weiterkommen schon angesprochen und dass es weit gehen kann. Der nächste Gegner, Sören, für die Bayern ist eine italienische Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist. Das wäre Inter Mailand.
Richtig, die, ja, ich glaube, im Rückspiel, glaube ich, es nicht mehr so wirklich spannend gemacht hat. 2-1 gewonnen gegen Rotterdam. Ja, ich glaube, gerade mit Blick auf das Viertelfinale ist es es ist kein einfaches Los, weil ich glaube, Inter Mailand ist in einer sehr, sehr guten Verfassung. Sie haben unter Inzaghi, glaube ich, auch in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen. Es ist eine gefestigte Mannschaft. Und das wird auf jeden Fall ein Aufeinandertreffen, glaube ich. Ja, da, was ich sage mal so, es wird schwerer als gegen Leverkusen. Aber ich glaube, dass die Bayern sich auch dagegen durchsetzen werden.
Hinspiel erst in München und dann das Rückspiel dann im San Siro.
Finde ich, darf ich da was zu sagen? Finde ich eigentlich ehrlicherweise ganz gut, weil mit der neuen Auswärtstorregelung, die sozusagen eigentlich nicht mehr existiert, ist es nicht unbedingt ein Nachteil, zuerst zu Hause zu spielen. Ganz im Gegenteil, ich finde für uns als FC Bayern sogar einen Vorteil, weil du mit einem guten Hinspielergebnis wie gegen Leverkusen jetzt einfach auch dafür sorgen kannst, dass du ein Stück weit entspannter ins Rückspiel gehen kannst, ja, wenn es Sinn ergibt. Also ich finde das nicht mehr schlimm, wenn du zuerst zu Hause spielst. Ganz im Gegenteil.
Der Inter hat ja, glaube ich, in Leverkusen in der Vorrunde, meine ich, verloren 1-0. 1-0, genau. War ja auch ein Spiel auf ein Tor, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo sie ja auch nicht wirklich Interesse daran hatten, überhaupt offensiv aufzutreten. Und daher lassen wir uns da mal überraschen, wie die Italiener da auftreten. So, und dann gehen wir den Weg der Bayern weiter, Sören. Ein möglicher Halbfinalgegner wäre, wenn sie dann ihr Viertelfinale gewinnen, der FC Barcelona, die Benfica zu Hause abgefertigt haben.
Ja, ich glaube, das war auch ein Spiel, wofür, ich glaube, da waren wir uns ja alle einig, auch mit Blick auf das Hinspiel, wo Barca 1-0 gewonnen hat mit 10 Mann. Und jetzt im Rückspiel, glaube ich, war es klar, dass Barcelona sich durchsetzen würde. Spannend sicherlich jetzt das Viertelfinale gegen Dortmund. Aber ich glaube, Hansi Flick ist so ein Trainer, der den Champions-League-Wettbewerb auf jeden Fall sehr gut annehmen kann. Das hat er ja mit Bayern schon gemacht. Und ich glaube, dass er eine Mannschaft geformt hat mit Barcelona, mit vielen jungen Spielern, die Spaß machen. Und dass jetzt, finde ich, mit Blick auf die anderen Partien, Dortmund jetzt für Barcelona gar kein schlechtes Los ist, weil da sehe ich Barca schon klar in der Favoritenrolle.
Aber ich weiß nicht, ob ihr die Zusammenfassung gesehen habt, also was dieser Lamal da wieder abgezogen hat, unglaublich. Die Vorarbeit auf Rafinha, dann sein eigenes Tor, der Schlenzer da, richtig geile Buden gemacht. Richtig schön gespielt. So, und dann haben wir noch ein Spiel. Da ist der vermeintliche Top-Favorit aus der Champions League überraschend zu Hause an PSG gescheitert. Das deutete sich ja schon im Hinspiel so ein bisschen an, wo Liverpool glücklich in Paris mit 1-0 gewonnen hatte. Aber das Rückspiel, ja, nach 90 Minuten stand es 1-0 für PSG, frühes Tor von Dembélé. Ja, und am Ende ist Donnarumma, der Held für die Pariser. Hält 2 Elfmeter und PSG schaltet Liverpool aus. Ziemlich überraschend. Ich habe einige Statements gelesen, da hieß es, man hätte den kommenden Champions-League-Sieger gesehen. Geht da soweit mit?
Sören. Gewagte These. Klar, in den zwei Spielen fand ich auch Paris die klar bessere Mannschaft. Und auch, ich finde, sie haben auch eine sehr spannende Mannschaft. Vor allen Dingen haben sie nicht mehr so viele Superstars, sondern viele junge Spieler. Dembélé scheint im Moment auch in der Form des Lebens zu sein. Donnarumma, er sowieso ein toller Torwart. Aber sie hatten natürlich auch in der einen oder anderen Situation Glück, dass Liverpool nicht den Ausgleich gemacht hat. Weil ich glaube, in den letzten Minuten war es Quanzer mit dem Kopf, wo es auch hätte 1-1 dann stehen können. Also sie hatten auch Glück, das brauchst du natürlich auch, um weiterzukommen. Aber in den beiden Spielen muss man wirklich sagen, war Paris über 180 Minuten beziehungsweise plus Elfmeterschießen klar die bessere Mannschaft. Von daher absolut verdientes Weiterkommen.
Du meintest Kvaratskhelia?
Liverpool hatte ja noch mit Quanzer, glaube ich, einen Kopfball kurz vor Abpfiff, wo Liverpool dann hätte auch ausgleichen können. Also von daher wollte ich nur darunter unterstreichen, dass PSG natürlich auch ein bisschen Glück hatte in den einzelnen Situationen.
Und hat jetzt mit dem kommenden Gegner, mit Aston Villa, kann man ja schon vorwegnehmen, auch eine ziemlich machbare Aufgabe, Fabi.
Ja. Na, ich weiß es nicht, weil das ist ja tatsächlich, glaube ich, ein Stück weit die Grundvoraussetzung, dass du in der Champions League weit kommst. Lässt du das Spiel 6 bis 8 Wochen früher spielen, Liverpool gegen Paris, würde ich behaupten, Paris hätte keine Chance gehabt. bei Liverpool auch in der Liga, diese extreme Dominanz, die wir vor ein paar Wochen noch hatten, die wurde jetzt die letzten Wochen auch weniger. Und das ist, glaube ich, auch ganz normal, dass Mannschaften während der Saison ein Stück weit Schwankungen durchgehen müssen. Und ich glaube einfach, dass Liverpool zu früh in Topform war, wo sie alles kurz und klein geschossen haben, auch in der Champions League Liga-Phase. Und jetzt so ein Stück weit einfach auch in verschiedenen Mannschaftsteilen ihrer Form hinterherlaufen und bei Paris umgedreht, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit den Bayern, langsam wieder der Pfeil nach oben zeigt. Und ob sie jetzt der Top-Favorit sind, weiß ich nicht, weil zu viel, glaube ich, auch in der Champions League von Tagesform und auch dem entsprechenden Spielglück abhängt. Und Aston Villa für mich eine Mannschaft ist, die extrem stark in die Saison gestartet ist, dann in ein Loch fiel und langsam ein Stück weit wieder sich dort rausarbeitet. Das sieht man auch in den Ergebnissen in der Premier League. Also von daher glaube ich schon, dass es nicht ein Gegner ist, in den du einfach im Vorbeigehen schlägst. Und was interessant ist, das ist für mich dann eigentlich auch, wenn wir vielleicht noch die andere englische Mannschaft, Arsenal, mit ins Boot nehmen. Es ist Crunch-Time in der Champions League. Es wird Anfang April sein und man merkt den englischen Mannschaften einfach an, auch jetzt schon, dass die einfach unfassbar viele Spiele in den Knochen haben. Und das merkst du vor allem dann auch in den Auswärtsspielen. Deswegen glaube ich auch, Arsenal gegen Real ist vielleicht für Real, glaube ich, eher ein dankbarer Gegner. Also wie gesagt, ich weiß es nicht, aber mit der hohen Anzahl der Spiele und Intensität in der Premier League tust du den Mannschaften in der Crunch-Time nicht unbedingt einen Gefallen.
Das stimmt. Ja, komm, dann springen wir direkt zum Mittwoch. Du hast die beiden englischen Mannschaften angesprochen. Fabia Aston Villa nach dem Hinspiel-Sieg über Brügge. Jetzt zu Hause souveränes 13-0, souverän weitergekommen. Und Sören, die letzte holländische Mannschaft gegen Arsenal, hat zumindest noch ein 2-2 geholt, ne? Nachdem, wie viel waren es? 7-1, 7-0?
7-1. Ja. Arsenal hat natürlich, musste ja auch nicht mehr viel machen. Von daher, war es ein ehrenhaftes Unentschieden für die Eindhoven, aber ja, keine Chance aufs Weiterkommen.
So, und dann könnt ihr euch aussuchen, Jungs. Womit wollen wir weitermachen? Wollen wir mit dem frühen Spiel am Mittwochnachmittag anfangen? Wollen wir mit Borussia Dortmund anfangen?
Ja.
Ja. Fabi, die Saison des Zickzack-BVBs geht weiter. Nach der ersten Halbzeit, wo sie ja 1-0 hinten gelegen haben, mal wieder eine völlig, nicht in Wort zu fassende zweite Halbzeit gespielt und am Ende verdient mit 2-1 in Lille gewonnen und sich fürs Viertelfinale qualifiziert.
Ja, muss man so sagen. Am Ende, glaube ich, wenn man es wirklich auf das Rückspiel begrenzt, alles in allem, glaube ich, ein verdienter Sieg, meines Erachtens aber auch glücklich mit dem Elfmeter, den ich auf dem Niveau hätte eher nicht gepfiffen, Gerasi. Ich glaube, in der Bundesliga wäre er auch nicht gepfiffen worden, weil jeder Serhou Gerasi mittlerweile kennt, dass er oft und sehr leicht dazu geneigt ist, früh abzuheben. Ist aber wurscht, weil international sind wir immer für die deutschen Mannschaften und es war mit Sicherheit tatsächlich die Situation, um wieder einen Fuß in dieses Spiel zu bekommen. Mein Eindruck war aber auch, dass Lille die zweite Halbzeit irgendwie körperlich und in einer gewissen Hinsicht eingebrochen war, also wirklich platt gewirkt hat und das natürlich den Dortmundern irgendwie in die Karten gespielt hat. Und am Ende kommst du ins Viertelfinale, was aber natürlich bei den Dortmundern ein Stück weit echt bitter ist. Ich habe mir heute mal durchgelesen oder mir angeguckt, was das Programm jetzt die nächsten Wochen ist. Du spielst jetzt auswärts in Leipzig am Wochenende. Dann hast du Mainz, dann hast du Frankfurt, Bayern, Barcelona.
Freiburg, glaube ich, ne?
Freiburg, ja. Also wie gesagt, Leipzig, Mainz, Freiburg, Bayern, Barcelona, das ist natürlich ein Programm und so wie die Mannschaft im Moment auftritt, wird spannend werden, aber die Euphorie kann ziemlich schnell wieder auch ein Stück weit in was anderes umschwenken.
Das stimmt. Zumindest hat sich der BVB nach dem frühen Rückstand nicht schocken lassen, hat ja schon in der ersten Halbzeit einige sehr, sehr gute Chancen, um zumindest in Ausgleich und sogar in Führung zu gehen. Aber in der zweiten Halbzeit dann wahrscheinlich Niko Kovac auch die richtigen Worte in der Kabine gefunden, die Mannschaft sich ordentlich nochmal zusammengerissen und ja, fortan dann eigentlich eine sehr, sehr grundsolide zweite Halbzeit gespielt, ziemlich dominant aufgetreten und sich die Torchancen dann auch verdient rausgespielt und auch die Tore gemacht. Ne?
Ja, ich würde trotzdem die Leistung jetzt nicht zu hoch hängen, auch wenn man dann die Stimmen danach liest oder auch die Zusammenfassung. Klar, es war ein verdienter Sieg, so, aber es war eine deutsche Mannschaft gegen ja eine französische, die jetzt auch nicht zu den Besten aus Europa gehört, sondern von daher erwarte ich schon, dass sie eben auch weiterkommen. Und also für mich ist es selbstverständlich, dass sie sich gegen Lille durchsetzen. Klar, sie sind in einer schweren Phase, aber jetzt die Mannschaft jetzt auch irgendwie dahin zu schreiben oder hinzusprechen, dass sie jetzt plötzlich in der Champions League noch weiterkommen wird, halte ich jetzt auch mal für zweifelhaft, zumal der nächste Gegner Barcelona heißt und das wird ein ganz anderes Kaliber.
Auf jeden Fall, gerade auf dem, ja, mit finanzieller Hinsicht ganz, ganz wichtiger Sieg für den BVB. Schon mal 12 Millionen, die sie mit einplanen können. Und Fabi hat das Restprogramm bzw. die nächsten drei Spiele angesprochen. Kommt der BVB nicht drum rum, wenn ihr da nicht mindestens ja, 7 sollten es sein, besser wären es 9. Also wenn ihr da schon jetzt in Leipzig vielleicht Punkte lässt, die Spiele werden immer weniger. Der Abstand wird immer größer Richtung Platz 4, 5 und 6. Also es wird noch eine Mammutaufgabe für die Dortmunder. Werden jetzt die nächsten Spiele sich überhaupt für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Ne? Unter der Woche, Fabi, kamen ja auch schon einige Berichte auf, welche Spieler nächstes Jahr wohl keinen neuen Vertrag mehr beim BVB bekommen werden, aber von welchen Spielern man sich trennen will und muss. Dann eventuell auch mit Notverkäufen, Kobel, Adeyemi und Co. Da könnten dann ganz schwere Zeiten auf den Dortmund dazukommen.
Also es gibt ein paar Sachen zu Dortmund, die diese Woche ja wirklich auch zumindest mir durch den Kopf gegangen sind. Ganz vorne angefangen ist es für mich tatsächlich schon fast eine Frechheit, wie die Saison verläuft. Weil wenn man ganz ehrlich ist, hätte Dortmund dieses Jahr im Zweifel gar nicht an der Champions League teilnehmen dürfen, nach der Platzierung im letzten Jahr auf Platz 5. Mit Glück durch die UEFA-Wertung und den Punkten, den die deutschen Teams gesammelt haben, überhaupt reingerutscht. Das hätte eigentlich Warnung genug sein müssen. Man hat sich wieder mal blenden lassen von dem Champions-League-Finale, hat dann versucht, den Laden einmal auf links zu krempeln. Dazu kommt halt meines Erachtens ein Kader, der, wenn man ehrlich ist, einfach nur noch irgendwo Durchschnitt der Bundesliga ist. Und dazu noch die unglücklichen Aussagen von Aki Watzke, dass es, wenn man die Champions League verpasst, eigentlich auch nicht wirklich dramatisch ist. Man verkauft halt einfach ein oder zwei Spieler. Ich frage mich aber, wenn ich in die Mannschaft gucke, welcher Spieler in dieser Mannschaft überhaupt einen gewissen Betrag X, lass uns mal einfach eine 50 nehmen, 50 Millionen, 60 Millionen wert ist. Welcher Verein kommt und pickt sich da einen raus? Selbst ein Gregor Kobel, die Saison, die er spielt, ist für mich keine 50 oder 60 Millionen wert. Und dann fällt mir eigentlich auch kein zweiter Spieler mehr ein und man kann sich das noch so schön reden, im Bino Gittens ist auch keine 100 Millionen wert. Ja, absolut. Also und ja, jetzt spielst du die Club-WM, da wirst du nochmal ein paar Millionen Euro bekommen. Was aber das Tragische eigentlich an der ganzen Situation ist, finde ich zumindest, die Ausgangsposition oder die Pole Position, die du inne hattest, hast du innerhalb von 2 Jahren komplett verspielt. Diese 40 Millionen, wenn du dich nicht für die Champions League qualifizierst, also mindestens diese 40 Millionen jetzt für die nächste Saison, die werden dir einfach fehlen. Und die hätten dazu beigetragen, um wirklich auch diesen Abstand zu Mannschaften wie Frankfurt oder alle, die dahinter kommen, Leipzig einfach auch ein Stück weit zu halten, beziehungsweise wieder dran zu arbeiten, die Lücke auf Leverkusen aufzuschließen. Und wir sind, oder ich bin weit davon entfernt, dass Borussia Dortmund die Nummer 2 im deutschen Fußball ist im Moment.
Ja.
Absolut nicht.
Ja, und auch die nächsten Jahre nicht mehr werden wird. Sören, du bist also der Didi Hamann in unserer Runde. Welche Spieler stehen denn bei dir auf der Abschlussliste? Ist ein Umbruch unumgänglich?
Also ich glaube, was die letzten Jahre ja auch gezeigt hat, selbst wenn der BVB viel Geld eingenommen hat, man hat den Kader jetzt nicht qualitativ besser gemacht. Man wehrt sich ja immer dagegen, vielleicht auch unbequeme Spieler dazu zu holen. So ein Typ wie Granit Xhaka, glaube ich, würde dem BVB sehr gut tun. So, den gibt es natürlich nicht oft im Fußball, im Weltfußball. Aber ich glaube schon, dass es einen Umbruch geben wird, geben muss. Allerdings, wenn ich jetzt schon lese, dass viel darauf spekuliert wird, dass Nico Schlotterbeck als Top-Transfer irgendwo landen wird. Also ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt in der Premier League beim Top-Team. Also ist klar, es wird sicherlich auch ein paar Spieler hinauslaufen. Didi Hamann nimmt sich ja immer gerne Julian Brandt als Opfer vor. Da muss ich sagen, das sind natürlich Spieler, die in erster Linie dann top performen, wenn sie Spieler in ihrer Mannschaft haben, ja, die auch die Drecksarbeit machen. Die hat der BVB, finde ich, nicht, also zumindest nicht in der Bundesliga. In der Champions League zeigen sie ein anderes Gesicht, okay. Aber ich glaube, es geht kein anderer Weg dran vorbei, dass der BVB etwas im Kader ändert.
Werden auf jeden Fall auch, glaube ich, sehr, sehr interessante Wochen werden. Und wir können ja auch festhalten, Fabi hat es gerade angesprochen, letztes Jahr der BVB auf Platz 50 noch qualifiziert. Den Startplatz werden wir jetzt in der Saison nicht mehr haben. Den sieht alles danach aus, dass die Engländer uns den abluchsen. Das heißt, nur noch die ersten vier fest in der Champions League. Von daher lassen wir uns da mal überraschen. So, Jungs, dann würde ich sagen, haben wir noch ganz kurz noch Real und dann springen wir auch schon noch mal kurzer Rückblick auf den Bundesligaspieltag vom letzten Wochenende. Fabi, du als Atletico-Artisant, ein bisschen geknickt nach dem Elfmeterschießen?
Ehrlicherweise was heißt Sympathisant, aber ich habe gegen beide Vereine nichts mehr. Ehrlicherweise, mittlerweile steigt auch die Bewunderung für Real Madrid. Es ist aber dann doch irgendwie komisch, es ist egal wie, aber Real Madrid aus der Champions League zu schmeißen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da kommen wirklich viele Dinge zusammen. Zwei Sachen, die gestern mir halt aufgefallen sind. Ich hätte schon vermutet, dass Atletico nach der frühen Führung vielleicht ein bisschen mehr versucht, auch aufs Zweite zu gehen. Dem war nicht wirklich der Fall, würde ich sagen. Es geht ins Elfmeterschießen und dann passiert natürlich das, was ich bis jetzt auch noch nicht nachvollziehen kann, also dieser Alvarez-Elfmeter. Ich weiß nicht, ob das von euch irgendwo jemand gesehen hat, aber ich habe selbst auf Instagram, wo es die wildesten Snapshots, Videos und so weiter gab, auch keine zweite Berührung irgendwo feststellen können. Dazu kommt noch ein Rüdiger, der das Ding irgendwie über die Linie würgen kann. Ja, du kriegst die nicht klein in diesem Wettbewerb. Das ist anscheinend ein Gesetz der Champions League.
Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. Zumindest immer bis ins Halbfinale. Meistens in den letzten Jahren auch bis ins Finale. Ärgerlich für Atletico, eigentlich über zwei Spiele teuer verkauft. Fabi hat es angesprochen, auch zweit hätte man vielleicht gehen sollen. Ja, aber am Ende haben es die Königlichen wieder gezogen. So, möglicher Gegner der Königlichen eventuell in der kommenden Saison könnte Mainz 05 sein.
Ja, es war eine sehr gute Überleitung auf ja, das Freitagabend-Topspiel Gladbach-Mainz, in dem Mainz auch wirklich die, zumindest aus meiner Sicht, die bessere Mannschaft war. Ja, in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch die 1-0-Führung, die schon verdient war. Und es zeigt, glaube ich, einfach auch, dass die Mainzer im Moment wirklich einen Lauf haben. Und ja, dann gewinnst du gegen Gladbach, bist klar die bessere Mannschaft und stehst plötzlich auf den Champions League-Rängen. Und wenn es so weitergeht, dann wird es Realität. Sie haben natürlich mit Amiri, der jetzt ja wahrscheinlich oder ist, glaube ich, schon auch für die Nationalmannschaft nominiert worden.
Wer hat es gesagt schon vor Wochen?
Ja, du kannst hell sehen, das stimmt. Ja. Also du hast natürlich im Moment wirklich auch Spieler, die diesen Lauf einfach haben. Ja, und dann stehst du da oben, weil das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, weil die Teams, die hinter dir stehen, nicht performen. Und wenn du den Lauf hast, dann geht es halt relativ schnell.
Ja, das stimmt. Was machen wir mit den Mainzern, Fabi? Die haben jetzt auch ein ziemlich schweres Restprogramm, aber auch direkte Konkurrenten vor der Brust, ne? Mit Freiburg, Dortmund, Also haben da auch alles noch in der eigenen Hand eigentlich auch, ne?
Haben in der eigenen Hand, aber das sind die Wochen der Wahrheit tatsächlich und deswegen würde ich da auch gar nicht mehr wirklich großartig viel drauf eingehen. Ich glaube, über die Mainzer können wir sprechen, wenn sie die nächsten 4, 5 Wochen nach wie vor die Ergebnisse einfahren können, dann wird es Realität. Ich glaube aber, ab einem gewissen Punkt und das werden die nächsten Wochen zeigen, wirst du Grenzen aufgezeigt bekommen, weil es dann ein Stück weit eben auch um die individuelle Qualität geht, die verschiedene andere Vereine mitbringen. Und da sind ein paar knackige Spiele dabei. Und da wird sich zeigen, wie weit die Mainzer wirklich sind.
Ja, die Gladbacher kassieren jetzt ihre zweite Heimniederlage in Folge. Das ist auch wieder so ein leichter Abwärtstrend zu erkennen. Hat man jetzt am Wochenende gemerkt, dass da die Stammverteidiger mit Itakura und Scully gefehlt haben. Und nach vorne hin, ja, hat es dann auch nicht zu mehr gereicht. So, und jetzt könnt ihr euch aussuchen. Mit welcher Überraschung vom Wochenende wollen wir starten, Fabi? Wolltest du kurz den BVB mal abfertigen?
Kann ich machen. Ja, ein Auftritt, der wirklich Sorgen bereitet von den Dortmundern. Gut, jetzt unter der Woche haben sie natürlich ein Stück weit Schadensbegrenzung beglichen. Es war aber ein Spiel, wo die Dortmunder wirklich über 90 Minuten sowas von dermaßen ungefährlich waren, dass man schon fast Angst hatte. Wenn man es nicht besser wissen würde, könnte man fast meinen, das war ein Auftritt eines Teams, welches in der Tabelle irgendwo rund um den Relegationsplatz spielt. Dementsprechend war natürlich auch die Stimmung im Stadion. Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, haben es die Augsburger auch in Perfektion verteidigt, auswärts in Dortmund nichts zugelassen. Und ja, etwas glücklich war es dann, glaube ich, schon, die Führung. Aber ich würde durchaus davon sprechen, dass die Augsburger verdient die 3 Punkte aus Dortmund stehlen.
Ja, kann man, glaube ich, so festhalten. Das ist, glaube ich, seit 9 Spielen ungeschlagen, die Augsburger. Und auch noch festzuhalten, beste Defensive in Europa im Jahr 2025. Hat, glaube ich, letztes Jahr auch noch keiner mitgerechnet, dass es so weit mal kommt, ne? Dass der FCA da so in den Nachrichten auftaucht.
Keine Sorge, das wird sich nach der Länderspielpause ändern am Freitagabend.
Bei den Bayern dann?
Zu Hause gegen Bayern, ja.
Zu Hause, okay, gut. So, und ich würde mal kurz weitermachen mit dem direkten Konkurrenten der Bochumer im Abstiegskampf. Ja, Holstein Kiel beim 2-2 über den VfB, gegen den ersatzgeschwächten VfB. Ja, hatten die Stuttgarter am Rande in der Niederlage, am Ende trotz 40-minütiger Überzahl. Nicht das 3-2 gemacht, was mir als verdient gewesen wäre. VfB am Rande in der Niederlage gehabt, deutliche Chancen plus auf Seiten der Kieler am Ende, ja. 2 verlorene Punkte für die Kieler und der VfB, ja, der tritt so ein bisschen auf der Stelle. Ein Sieg aus den letzten 7 Spielen. Also wenn man da dieses Jahr noch international spielen will, sollte man da auch schleunigst mal wieder das ein oder andere Spiel mit 3 Punkten gewinnen. Hätte ich jetzt zu dem Spiel noch.
Ansonsten. Da kann er nichts zu sagen.
Da ist er sprachlos. Ja, aber Sören, komm. Wir cutten den Fabi jetzt mal und du kannst über das Bayern-Spiel gegen den VfL Bochum sprechen. Fabi, einverstanden?
Aber selbstverständlich.
Ja, ich glaube, aus Bochumer Sicht war es ein perfekter Nachmittag, wenn man aufs Spielglück schaut, auf darauf, ob der Fußballgott auf der Seite des VfL war. Zum Spiel, ich glaube, nach einer halben Stunde verdient 2-0 zurückgelegen. Da war Bayern die klar bessere Mannschaft, das muss man wirklich so sagen. Aber dann hat sich das so ein bisschen gedreht. Bayern verschießt ja dann zwischenzeitlich auch noch einen Elfmeter. Dann geht man, ja, oder schießt den Anschlusstreffer durch Medic nach einer Ecke. Ich würde mal sagen, den macht er auch nicht alle Tage so. Dann steht 2-1. Dann holt sich Palinja eine, ja, etwas vielleicht zu harte Entscheidung, eine rote Karte ab. Und dann hast du im Prinzip eine zweite Halbzeit, wo du mit einem Mann mehr Fußball spielst und auch mutig aus der Kabine kommst. Die Bayern nicht mehr so zwingend sind, vielleicht auch die ein oder andere Chance eben dem VfL zugelassen haben, die dann ausgenutzt wurde. Und dann nach 70 Minuten drehst du dieses Spiel mit 3-2. Und ja, dann war es wirklich, muss man ja auch sagen, Timo Horn hatte 1-2 Szenen, wo er sich auszeichnen konnte. Unterm Strich, glaube ich, muss man wirklich sagen, die 3 Punkte nimmst du gerne mit. Es ist natürlich Wahnsinn, in dieser Art und Weise in München zu gewinnen. Aber ich glaube, du hattest viel Glück auf deiner Seite. Einen sehr, sehr guten Tag von Timo Horn. Und das brauchst du eben, um in der Allianz Arena zu gewinnen. Muss natürlich auch dazu sagen, die Bayern, wenn du 2-0 führst, das darfst du dir dann auch nicht mehr nehmen lassen.
Fabi, du möchtest bestimmt zu dem Spiel jetzt erstmal nicht mehr großartig darauf eingehen, oder? Denn, oder?
Ich glaube, das war ein Jahrtausendspiel für den VfL Bochum, weil einfach so viele Sachen in dem Moment einfach zustande kamen, die sonst nicht zustande kommen. Zum einen gegen eine Mannschaft zu spielen, die auf 10 Positionen ausgetauscht wird. Ich finde, was Sören vielleicht noch vergessen hat, was ich bis jetzt immer noch nicht wirklich verstanden hat, eigentlich bei der Elfmetersituation hätte es meines Erachtens auch rot geben müssen für den VfL. Dann spielst du nämlich in Unterzahl. Da wurden sie, glaube ich, auch verschont in einer gewissen Hinsicht. Und ja, klar, und der Wendepunkt, und das spielt dann den Bochumern auch in die Karten, die rote Karte, die für mich, ja, auch wenn ich Bochum-Sympathisant vielleicht bin, aber einfach keine rote Karte war. Aber gut, am Ende des Tages, und das war dann bei allen Bayern-Fans unisono, war es die Fanfreundschaft und das Ergebnis aus Leverkusen, was ziemlich schnell dazu geführt hat, dass man den Haken dahinter setzt. Und wie gesagt, es kam für Bochum, glaube ich, alles zusammen, was zusammenkommen muss, um 3 Punkte mitzunehmen. Und das Glück musst du dann auch ab und zu mal haben, um eben auch den Nichtabstieg irgendwie zustande zu bekommen.
Ja, richtig. So, und Fabi hat es gerade angesprochen, das Ergebnis in Leverkusen konnten die Bayern dann verschmerzen, die Niederlage. Denn die Leverkusener patzten auch. Überraschend.
Ja, mit 2-0 gegen Bremen. Bremen früh in Führung gegangen. Ich glaube, nach 7 Minuten. Und waren dann auch gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon die Mannschaft, die auch immer wieder auf die Chance gelauert hat, vielleicht sogar nachzulegen. Leverkusen, das hat man, glaube ich, schon angemerkt, dass sie noch ein bisschen, ja, unter Schock standen, sage ich mal, von dem Hinspiel in der Champions League. Dann natürlich die frühe Auswechslung oder Verletzung natürlich auch von Florian Wirtz, das hat Leverkusen auch ein bisschen aus dem Spiel gebracht. Und da muss man sagen, hat Leverkusen lange gebraucht. Also ich fand, dass sie erst so mit der 70., ja, vielleicht zur 60. Minute oder so richtig aufgewacht sind, schon versucht haben, ja, den Ausgleich zu erzielen. Und dann, ja gut, das 2-0, das war dann halt so, dass sie aufgemacht haben. Aber ich glaube, an diesem Wochenende hätte oder an diesem Tag hätte Leverkusen nochmal 90 Minuten gegen Bremen spielen können. Das Tor wollte nicht fallen. Und dann verlierst du so ein Spiel und das passte dann, glaube ich, auch ganz gut zu der Woche, die man hatte.
Ja, der Leistungsabfall da zwischen der A11 und der B11 der Leverkusen hat man dann auch, glaube ich, über einen langen Zeitraum des Spiels auch deutlich gemerkt. Ne? Ja, teilweise kopflos angerannt und ja, wenn da mal die 3 Punkte geholt worden wären, ne? Also hätte auch nochmal spannend werden können. Gut, sei es drum. Dann machen wir weiter noch mit dem letzten Spiel des Nachmittages. Die Unentschieden-Serie des VfL Wolfsburg hält auch weiter an gegen Pauli. Nur mal wieder 1-1. Ja, 4. Unentschieden in Folge zu Hause. Unter anderem waren das dann die Gegner von wer war es denn? Kiel, Bochum und Pauli insgesamt nur alle Unentschieden gespielt. Also viel zu wenig, gerade zu Hause für den VfL Wolfsburg, ne? Da hilft auch nicht die Bilanz vor, dass sie nur ein Spiel von 10 dieses Jahr verloren haben. Sind halt 5 Unentschieden dabei, Fabi. Und da sind wir uns ja einig. Unentschieden bringen dich, egal ob im Mittelfeld oder im Abstiegskampf, so überhaupt nicht voran.
Nein, absolut nicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ist es ein Gegner, bei dem du auswärts spielst und einen Punkt mitnimmst, wo es, glaube ich, für viele Mannschaften auch schwer war. Deswegen würde ich mal davon ausgehen, dass bei Pauli einfach im Vorfeld auch kaum einer mit einem Sieg gerechnet hat. Und so richtig eng in der Tabelle wurde es ja auch eigentlich erst die letzten 1-2 Wochen. Und ich glaube, bei Pauli kommt es ganz arg auf die Heimspiele an.
Dann auch nochmal eng werden. So, und dann hatten wir Samstagabend Topspiel. Der SC Freiburg hatte RB Leipzig zu Gast, direktes Verfolgerduell und am Ende, ja, gab es eine, ja, Nullnummer.
Ja, kein gutes Fußballspiel, fand ich. Kaum Torchancen. Für Leipzig natürlich zu wenig. Ich glaube, Freiburg kann mit dem Punkt sehr gut leben. Klar, natürlich hat Freiburg durch das Unentschieden den Sprung auf Platz 4 verpasst, aber es war kein gutes Fußballspiel. Vielleicht auch nicht die beste Werbung dann Samstagsabend so ein Spiel. Aber ich kann dazu nicht mehr viel sagen zu dem Spiel, weil ich glaube, das war nicht das Beste an diesem Wochenende.
Freiburg hat auf jeden Fall alles reingeworfen. Ne? Durch das Unentschieden halten sie weiterhin 2 Punkte Abstand auf die Leipziger. Und ich würde schon sagen, dass die Freiburger schon, Chancen plus ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber schon ein bisschen mehr fürs Spiel getan haben. Und bei den Leipzigern kann man, glaube ich, festhalten, dass zumindest der Einsatzwille und so gestimmt hat. Da konnte man der Mannschaft auf jeden Fall keinen Vorwurf machen. Und am Ende hält auch Marco Rose weiter da durch seinen Job. Und hat jetzt noch das nächste Spiel dann zu Hause kommenden Samstag, glaube ich, das ist das Topspiel dann gegen Borussia Dortmund. Mal schauen, wie es da dann für die Leipziger weitergeht. Auch da, Fabi, 6 unentschieden, 6-mal vor allem 0-0 mit so einer Offensive der Leipziger. Da weiß dann in etwa auch, wo die Saison deine ganzen Punkte hast liegen lassen. Ne?
Ja, also ich glaube, so oder so wird das Spiel am Samstagabend Konsequenzen mit sich ziehen. Weil entweder werden die Leipziger bei einer Niederlage, glaube ich, dann schon auch nochmal drüber nachdenken, ob Rose der Richtige ist. Und auf der anderen Seite, bei einer Dortmunder Niederlage wirst du langsam tatsächlich auch den Haken setzen können in Richtung Champions League. Ob da noch was möglich sein wird oder nicht.
Ja. Aber unentschieden wird natürlich auch wieder beiden nicht weiterhelfen. Ne?
Nein.
So, und dann haben wir noch einen richtigen Klassiker, die TSG Hoffenheim gegen Heidenheim am Sonntag.
Boah, ich dachte, wir sprechen erst über die Eintracht, aber wir können natürlich auch gerne über das 1-1 zwischen Hoffenheim und Heidenheim sprechen. Ja, ich glaube, es ist ein gerechtes Unentschieden gewesen. Erste Halbzeit war schon, fand ich schon, die Hoffenheimer waren die bessere Mannschaft. Und in der zweiten Halbzeit haben die Heidenheimer mehr fürs Spiel getan. Mussten natürlich auch nach dem 1-0 Rückstand. Und dann, glaube ich, nach 90 Minuten konnte sich keiner der Mannschaften beschweren. Ich glaube, Heidenheim kann mit dem Punkt auch erstmal gut leben. Ich finde es für die Hoffenheimer natürlich zu wenig, gerade nach der ersten Halbzeit, wo sie schon auch die Möglichkeit hatten, das Ergebnis ein bisschen in die Höhe zu schrauben.
Immer noch 6 Punkte auf Platz 16 Vorsprung für die TSG. Da ist noch alles soweit im vermeintlich grünen Bereich, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Ein direkter Konkurrenz im Abstiegskampf, Fabi, ist Union Berlin für die TSG Hoffenheim und die Unioner gewinnen ziemlich überraschend bei Eintracht Frankfurt.
Ja, und das ist das, was wir eigentlich die letzten Wochen auch in unserem Podcast immer wieder behandelt haben, dass die Eintracht tatsächlich die letzten Wochen kein gutes Gesicht abgibt in der Bundesliga vor allem. Sind die Highlights unter der Woche, wenn es Flutlicht an ist, wo man wirklich ein Stück weit die Stärke der Frankfurter bewundern kann. Und in der Bundesliga trittst du auf der Stelle und hast jetzt seit, glaube ich, 4, 5, 6 Wochen immer wieder die Möglichkeit gehabt, in machbaren Spielen oder in Spielen gegen machbare Gegner deine Punkte zu sammeln, um nächstes Jahr Champions League zu spielen. Und ich würde ehrlicherweise aufgrund der gezeigten Leistungen nicht mal davon ausgehen, dass es die Frankfurter dieses Jahr packen. Und dann wären sie definitiv selber schuld.
Ja, definitiv. Spiegelt auch so ein bisschen die Rückrundentabelle wieder. Platz 13 jetzt in der Rückrundentabelle. Seit dem Sieg gegen Dortmund Mitte Januar auf 7 Bundesligaspielen. 1 Sieg, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Gerade die Spiele nach den Europacup-Spielen bei den Frankfurtern so ein Problem. Mal schauen, wie es dann an diesem Wochenende aussieht. Nach dem Spiel dann gegen Ajax Amsterdam. Ne? Entweder Albtraum oder Traum von Amsterdam dann. Ne? Müssen wir heute mal schauen. Wurde ja heute sogar GZSZ in die Mediathek verschoben, damit die Eintracht dann live auf RTL laufen kann. Von daher ist auch schon mal alles getan. So, Novum. Jungs. Novum, genau. Ist ja ein ziemlicher Quotenmagnet, die Frankfurter Eintracht für.
Ach so, RTL. Ich dachte GZSZ.
Ach so, GZSZ. Ja, die Eintracht gegen Joe Gerner. So, zweite Liga, Jungs. Ich was raus. Nach diesem Wochenende.
Ich kann was berichten. Ich hatte 90 Minuten das Vergnügen, mit meinem Vater zusammen Düsseldorf gegen Hamburg zu gucken. War eine Machtdemonstration des HSV zu Hause gegen ein absolut chancenloses und klägliches Düsseldorf. verdient 4-1 gewonnen. Dazu jetzt natürlich morgen müsste das sein, das Auswärtsspiel in Magdeburg, was für mich eigentlich das Spiel des Jahres für den HSV sein wird. Mit 3 Punkten würde ich fast so weit gehen, dass du langsam planen kannst Richtung Aufstieg. Ansonsten, zweite Liga, Sören, hilf mir.
Ja, ich glaube, wir können noch über das 1-0 von Köln sprechen gegen Ulm, was ja dann auch direkte Auswirkungen hatte auf Thomas Wörle, der dann eben seinen Posten freimachen musste in Ulm. Was ich natürlich auch Wahnsinn finde. Du steigst quasi in die dritte Liga auf, dann in die zweite und dann wirst du entlassen, obwohl du ja, wenn man auf die Tabelle guckt, es sind ja nur in dem Sinne nur wirklich 4 Punkte für die Ulmer und das geht ja eigentlich relativ schnell, dass du die auch mit einem kleinen Lauf aufholen kannst. Also das fand ich schon recht überraschend.
Finde ich auch ein No-Go. Sorry, Tobi, du zuerst.
Nee, hau rein, mach.
Finde ich ein wirkliches No-Go, weil wenn man natürlich auch betrachtet, welches Material er zur Verfügung hat. Ja. Ich weiß nicht, was man sich da in Ulm vorgestellt hat. Was ich lesen konnte, war, man hat sie ihm, glaube ich, ein bisschen übel genommen, weil er unter anderem mit dem SC Paderborn in Verbindung gebracht wird und angeblich im Hintergrund Gespräche liefen. Aber das ist eine dieser Entlassungen, die ich absolut null nachvollziehen kann, so wie du auch sagst, zumal sie noch mehr oder weniger voll im Rennen sind.
Ja, gebe ich dir auch vollkommen recht. Jetzt auch bei dem Spiel richtig klasse Auftritt gewesen. Das Tor fällt dann unglücklich, 86. Minute. Und der FC einfach wieder spielerisch in der Offensive auch wieder mal enttäuschend. Also sehr, sehr schmeichelhafte Aussetzung da für die Kölner. Fragt am Ende keiner mehr nach, denn die vermeintlichen direkten Mitkonkurrenten im Aufstieg, unter anderem der FCK, nur 1-1 daheim gegen Elversberg, aber am Ende nach Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ein verdientes Unentschieden für die Elversberger. Magdeburg kommt auch nur zu einem 1-1 in Fürth. Da waren die Tore früh in der ersten Halbzeit, 17. 20. Minute und in der zweiten Halbzeit trotz viel Ballbesitz wenig Torschance für die Magdeburger. Und um eine Mannschaft müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen Sorgen machen. Das Hertha. Die Hertha, die verliert zu Hause. 2-1 gegen Schalke. Für die Schalker ein mega wichtiger Auswärtssieg, aber mehr als glücklich und schmeichelhaft. Zweite Halbzeit eigentlich die Hertha, Chancen am Fließband. Aber am Ende gehst du wieder mit einer Niederlage nach Hause und es sind nur noch 4 Punkte auf Platz 16. Also das kann noch drei sogar nur noch. Okay. Ja. Ganz, ganz bitter enden für die Berliner. Daher. Noch irgendwas
zweitligamäßig? Nee, es ist ein Schneckenrennen. Ich habe es heute aber auch schon mal in einem Gespräch erwähnt. Muss man tatsächlich festhalten, wenn man sich so dieses Aufstiegsrennen anguckt, 25 Spiele, 45 Punkte. Natürlich ist es toll für die Mannschaften, die aufsteigen. Wir haben es ja auch schon mehrmals besprochen, dass wir uns wünschen, dass es die großen Traditionsvereine sind, die nachkommen. Wenn man sich dann aber mal ein Spiel über 90 Minuten anschaut, dann muss man schon auch feststellen und ehrlich sein, dass es jetzt nicht gerade qualitativ hochwertiger Fußball ist. Und das sieht man dann eben auch jede Woche in den Ergebnissen. Und das ist für mich eigentlich auch nie ein gutes Zeichen, wenn nach wie vor, glaube ich, 5 bis Paderborn. Ja, vielleicht nehmen wir die Elversberger trotzdem noch mit 40 Punkten. Mannschaften im Aufstiegsrennen sind und es keine Mannschaft schafft, wirklich eine gewisse Konstanz in ihre Saison reinzubringen und sich da eben auch mal abzusetzen von dieser Gruppe. Und man kann sich nur vorstellen, wie das dann nächstes Jahr in der Bundesliga aussehen soll. So zumindest meine Meinung.
Hm. Ja, ich musste jetzt sogar meine Dauerkarte mehr oder weniger jemandem aufdrücken, dass er die mal nimmt jetzt am Wochenende. Sein Topspiel gegen Regensburg, 14 Uhr Anschluss samstags nachmittags, also auch nicht unbedingt eine Primetime. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wollen wir vorausblicken?
Auf den Spieltag, der vor uns liegt, können wir machen. Sören, was ist dein Highlight-Spiel?
Mein Highlight-Spiel, glaube ich, wird auf jeden Fall das Spiel der Bremer sein gegen Gladbach, weil gerade jetzt auch hier in der Berichterstattung im Norden wird natürlich viel über Bremen immer geschrieben und dass die Bremer vor einem riesen Umbruch stehen. Das wird jetzt aber auch mal ein Zeichen sein, glaube ich, im Heimspiel gegen Gladbach, dass du wirklich auch nochmal den nächsten Dreier einfängst, um wieder Ruhe reinzubringen. Denn wenn man so auf die Tabelle guckt, klar, man hat mit dem Abstieg nichts zu tun, aber so ein kleines Fünkchen Hoffnung ist noch da, wenn du 3 Punkte holst, dass du vielleicht noch an so am Platz 7, 8 rankommst. Von daher schaue ich ganz besonders am Samstag auf die Bremer.
Ich finde den Sonntag allgemein mit allen 3 Spielen ziemlich interessant. Sondern den Bochumern traue ich was zu gegen Frankfurt, die ja dann nach dem Europacup-Spiel, vor allem je nachdem, wie das ausgeht, vielleicht ja, den einen oder anderen Punkt in Bochum lassen könnten. Dann natürlich Heidenheim gegen Kiel. Wenn Heidenheim da nicht punktet, am besten sogar dreifach, können wir, glaube ich, das Kapitel Heidenheim in Liga 1 auch schließen. Und auch interessant zu sehen wird sein, wie die Leverkusen das aus in der Champions League verkraftet haben. Ne? Waren ja die letzten Jahre die Spiele gegen den VfB immer richtig brisante Duelle. Richtig cooler Fußball wurde da gespielt. Da freue ich mich besonders drauf. Fabi, die Bayern bei Union, bei Steffen Baumgart zu Gast.
Ja, werde ich auf jeden Fall gucken. Ich glaube aber auch, der Samstagabend ist einigermaßen interessant mit Leipzig gegen Dortmund. Ich glaube, das kann man sich auch ziemlich gut angucken. Von daher ist es ein recht interessanter Spieltag und ich würde als Vereinstrainer auch keine Rücksicht auf die Nationalmannschaften nehmen. Deswegen würde ich fast sogar erwarten, dass alle Top-Mannschaften in Bestbesetzung antreten, ohne großartig zu schonen.
Jetzt noch dieser Spieltag und dann gehen wir für eine Woche in die Länderspielpause. Montags nehmen wir, würde ich sagen, dann mal nochmal zur gewohnten Zeit auf, kommenden Montag. Mhm. Und dann haben wir noch den Gewinner des Spieltages, wo wir den vergessen.
Dann würde ich anfangen. Für mich erneut nur Atubulu, 6. Mal in Serie, die weiße Weste. Im Moment natürlich auch ein wichtiger Faktor für die Freiburger Stabilität.
Mhm. Okay. Bei mir wäre es der Hamburger SV, der durch die Niederlage der Bayern gegen Bochum jetzt die einzige Mannschaft ist in den 3 Top-Ligen in Deutschland, die weiterhin ohne Heimniederlage sind.
Interessant. Ich nehme den VfL Bochum, weil so viel Glück muss man erstmal haben, um auswärts so zu 3 Punkten zu kommen und natürlich, weil eine gewisse Sympathie vorhanden ist, Fanfreundschaft vorhanden ist. Und ich glaube, 3 Punkte oder ein Big Point für die Bochumer waren, mit dem keiner gerechnet hat, spätestens nicht mehr nach einer halben Stunde, um dann in der Art und Weise zurückzukommen. Gewinner des Spieltags VfL Bochum, auch wenn es gegen den FC Bayern ist. Sieber, ich bin ein guter Verlierer.
Sehr gut. Perfekt, Jungs. Hat Spaß gemacht mit euch. War eine coole Folge.
Genießt deinen Urlaub.
Ja, werde ich machen.
Wie sind denn die Temperaturen aktuell?
Momentan ist es echt überschaubar, es sind nur -8 Grad. Also wir haben schon deutlich kälter im letzten Jahr gehabt. Die Sonne scheint, blauer Himmel, alles ganz entspannt. Jetzt werden wir den Abend gemütlich ausklingen lassen, wahrscheinlich bei einer Runde Mario Kart oder so. Und dann schauen wir mal, was wir morgen machen.
Sehr schön. Schönen Urlaub und dir schöne Zeit, Sören.
Tschüss.
Bis dahin, Fabi.
Ciao, ciao.
Tschüss.